der Technik. Der Podcast zu Datenschutz und IT-Sicherheit. Herzlich willkommen zu Stand der Technik, dem Podcast von Secadair und Heuking. Wir sprechen über Datenschutz und IT-Sicherheit. Open Source Intelligence, kurz OSINT, ist der erste Schritt zur Identifizierung von potenziellen Schwachstellen, die zum Angriff auf Systeme und Organisationen genutzt werden können. Welche Maßnahmen können Unternehmen proaktiv ergreifen, um ihre Systeme zu schützen? Licht ins Dunkel bringen Manuel Poncha, Rechtsanwalt für IT-Sicherheits- und Datenschutzrecht bei der Kanzlei Heuking, und Daniel Wasser, Geschäftsführer der Secadair GmbH, Experte für Cybersicherheit, Datenschutz und Compliance.
Hi Daniel, willkommen zu Folge 4 von unserem schönen kleinen Podcast-Projekt hier. Auch hallo an alle, die uns als Podcast hören oder alle, die uns bei YouTube zuschauen. Heute beschäftigen wir uns mit dem Thema Open Source Intelligence, OSINT kurz, und gucken uns ein wenig ein Thema an, das bei vielen Mandanten von uns und bei vielen Unternehmen generell einfach immer größeres Gewicht bekommt. Denn was für Unternehmen immer wichtiger ist, ist zu wissen, welche Informationen über das Unternehmen verfügbar sind oder auch für einzelne Personen zu wissen, welche Informationen über die jeweilige Person verfügbar ist. Und die Methodik, um das herauszufinden, die beschreibt man auch als OSINT. Daniel, was ist das denn?
Ich als Pentester-Techniker würde sagen, der Anfang vom Pentest. Ja, es fängt an, dass man versucht herauszufinden, was in öffentlichen Netzen verfügbar ist oder was man über ein Unternehmen, eine Person herausbekommt. Und in der Folge würde man das dann benutzen, um quasi den Angriff zu planen oder den Angriff auch durchzuführen. Vielleicht vergleichbar mit Einbrechern, die durch ein Stadtviertel gehen und erstmal ausbaldovern, sagt man, glaube ich, im Deutschen, ne? Ausbaldovern, welches Haus jetzt sich am einfachsten einbrechen lässt und vielleicht am meisten eignet, wo vielleicht vermeintlich am meisten zu holen ist. Und dieses Ausbaldovern, das ist da quasi der erste Schritt.
Gibt es da verschiedene Ansätze, die man verfolgen kann, oder verschiedene unterschiedliche Kategorien von Informationen, die man da versucht rauszufinden über so eine Methodik?
Du kannst natürlich, wenn man jetzt diesen Vergleich von einem Haus nimmt vielleicht, man kann natürlich passiv versuchen, etwas rauszufinden. Also das heißt, ich spaziere durch das Viertel und gucke mir die Häuser an und sehe vielleicht von der Ferne, okay, da ist das Gartentürchen steht offen, ein Fenster ist offen, es gibt vielleicht einen Seiteneingang. Und dann gibt es quasi dann als nächsten Schritt die aktive Informationsgewinnung. Das wäre jetzt zum Beispiel, ich fange an der Tür mal zu rütteln und mal die Klinke runterzudrücken und sie aufzudrücken und zu gucken, geht die Tür denn auch auf? Ja? Und ins Internet übertragen ist das eine, die passive Suche wäre zu sagen, naja, was finde ich vielleicht in sozialen Netzwerken, Xing, Google, ich kann die Bildersuche bedienen, gucke, finde ich die Person, dann kann ich in den Bildern, sind manchmal Metadaten drin, kann gucken, wo sind die aufgenommen worden, weil das Tag, das GPS-Tag noch drin steckt. Und das ist alles, wäre alles der Fall, passive Informations. Ich gehe auf die Webseite drauf. Sobald ich auf zum Beispiel die Webseite gehe und ich habe ein Eingabefeld, beispielsweise für eine Anmeldung, Username, Passwort klassisch, und ich gebe Daten ein, Paul Meier, und rate ein Passwort, Hennes23 in Köln, nee, Hennes24 dieses Jahr, ja, dann, und drücke dann auf Enter, dann haben wir die Abgrenzung quasi zum Aktiven.
Okay, spannend. Und wenn ich jetzt, ich stelle mir mal vor, ich bin Pentester oder ich bin Hacker oder ich versuche einfach ein System in Erfahrung zu bringen, was da für Informationen zugänglich sind. Kann man unterscheiden, wie ich methodisch, zeitlich auch vorgehe? Also dass ich versuche erstmal vielleicht rauszufinden, Informationen zu vielleicht im Unternehmen als Ganzem, dann zu einzelnen Netzwerken, dann vielleicht zu einzelnen Systemen, die da drin sind. Gibt es so einen methodischen Aufbau oder ist das letztlich eher so ein thematisch und technisch ein zufälliger Ansatz, den man da wählt?
wenn, sage ich mal, der, das kommt natürlich immer auf die Person an, der den Pentest durchführt, aber ich sag mal, ist es ein professionell durchgeführter Pentest von Leuten, die ein gewisses Skillset haben, dann geht man natürlich möglichst systematisch da dran. Also ich will mal sagen, wissenschaftlich systematisch und versucht quasi alle Bereiche abzudecken. Und die Steigerung erfolgt natürlich, dass ich zuerst die passive Informationsgewinnung mache und gucke alle möglichen Informationen so viel wie es geht, um mir ein Bild zu machen. Man malt sich auch Graphen und geht dann im nächsten Schritt hin und fängt dann an den Stellen an, wo man denkt, okay, und das ist vielleicht ein bisschen Intuition, ja, wie der Einbrecher, das ist die Tür, die offen ist, ja. Das irgendwie, ich habe menschliches Gefühl, da ist das Garagentor hinten an der Seite, da geht immer. Ja, also das ist dann vielleicht ein bisschen Intuition, aber idealerweise würde man natürlich alle Möglichkeiten nacheinander durchprüfen. Hängt aber jetzt, sage ich mal, in der Praxis bei einem Pentest auch ein bisschen davon ab, wie viel Zeit man hat oder welche Möglichkeiten der Automatisierung es gibt. Ja.
Also das Ganze hat natürlich auch, deshalb ist das schön, dass wir hier als IT-Security-Unternehmen und als IT-orientierte Kanzlei zusammensitzen. Das hat natürlich auch alles eine gewisse rechtliche Komponente, die da drin steckt. Also da ist auch immer wieder, das ist auch der Hauptgrund, warum wir heute über dieses Thema sprechen und warum sich so viele unserer Mandanten für dieses Thema interessieren. Das hat in verschiedenen Ebenen, genau das, was du gerade beschrieben hast und wie du es unterschieden hast, hat auf verschiedenen rechtlichen Ebenen Einschlag. Wir können uns sowohl die datenschutzrechtliche Seite davon angucken, wir können uns strafrechtliche Komponenten vielleicht angucken, deine ganzen Beispiele immer mit einem potenziellen Einbrecher, der versucht, in ein Haus reinzukommen oder der um ein Auto rumläuft und versucht rauszufinden, wie man denn am besten ins Auto kommt. Das sind alles schöne Beispiele, die kann man genauso auch auf IT-Sachverhalte übertragen und die strafrechtliche Frage, die stellt sich da natürlich genauso. Genauso kann man auch überlegen, gibt es vielleicht eine urheberrechtliche Komponente dabei, ja? Und wenn man jeden dieser Schritte einzeln einmal durchgeht und wir vielleicht beim Datenschutzrecht anfangen, dann kann man natürlich sagen, immer dann, wenn ich als Pentester, als Unternehmen, das vielleicht über sich selbst versucht, solche Informationen rauszufinden, wenn ich in so einer Situation bin, ist es natürlich jedes Mal dann, wenn ich personenbezogene Daten dabei verarbeite, bin ich grundsätzlich erstmal im Datenschutzrecht. Das heißt, jedes Mal dann, wenn ich zu einer natürlichen Person, also nicht zu einem Unternehmen, sondern eben zu einer Person als solcher, wenn ich dazu Daten verarbeite, habe ich jedes Mal eine potenzielle DSGVO-Relevanz. Und eine interessante Frage dabei ist für uns aus Datenschutzsicht immer, was ist denn meine Rechtsgrundlage, um diese Daten zu verarbeiten? Denn tatsächlich ist ja das, was du gerade beschrieben hast, das ist ja in der Tat der Hauptanlass. Ich als Pentester versuche natürlich zu finden, eine Möglichkeit, wie ich in ein Unternehmen reinkomme. Genauso kann ich aber als Unternehmen auf der Seite sein und vielleicht das selbst versuchen. Genauso kann ich aber auch als Angreifer hingehen und versuchen, einfach ein Einfallstor in ein Netzwerk zu finden. Und da muss man einfach sagen, auf Seiten der Rechtsgrundlage, Datenschutzrechte, wir sind noch nicht bei dem strafrechtlichen Thema, da kommen wir gleich noch zu, auf der Seite der Rechtsgrundlage gibt es im Wesentlichen zwei Möglichkeiten, auf die man das stützen kann. Das ist einmal natürlich eine Einwilligung. Das ist gerade für einen Pentester ist das die zentrale Rechtsgrundlage. Wir kommen später noch dazu, warum das so ist. Und dann gibt es natürlich noch das berechtigte Interesse. Das heißt, letztlich habe ich als Unternehmen, habe ich ein Interesse daran, rauszufinden, wie da meine IT-Sicherheit oder meine Lage ist, wo ich vielleicht offene Ports habe. Wie kriege ich es mit diesen ganzen Themen hin? Und dann ist natürlich die Frage danach, das ist gerade, also ein umso schöneres Beispiel, wenn man sich überlegt, wie das für einen Angreifer wäre. Der hätte potenziell erstmal die Frage, ist es denn rechtlich zulässig, dass ich das mache? Und dann natürlich nachgelagert auch noch die Frage, muss ich denn potenziell darüber informieren, dass ich das gemacht habe, ja. Also für einen Angreifer tatsächlich eine ziemlich perplexe Frage, aber natürlich für diese Thematik als solche eine interessante. Ja, kommen wir auch gleich noch genauer einmal zu. Strafrechtlich, das natürlich auch erstmal allgemein, nur kann das natürlich eine gewisse Auswirkung haben. Und da wird in vielen Fällen die Unterscheidung, die du gerade gemacht hast, ja, zwischen passiver und aktiver Informationsbeschaffung, das ist eine, die ist in der juristischen Literatur und auch in der Rechtsprechung wird die gar nicht gemacht, obwohl die eigentlich sinnvoll wäre zu machen. So, und das erstmal nur als These in den Raum gestellt, ja. Und natürlich gibt es auch noch urheberrechtliche Auswirkungen und Einschläge, die das alles haben kann, nämlich immer dann, wenn man zum Beispiel versucht, Datenbanksysteme sich zugänglich zu machen und vielleicht auch Einträge darauf zu kopieren oder vielleicht auch die ganze Datenbank zu kopieren und selbst zu verwenden für andere Zwecke. So, das ist erstmal abstrakt. Vielleicht machen wir, um dieses ganze Thema ein bisschen plausibler zu machen und ein bisschen leichter verständlich, vielleicht machen wir einfach mal ein Beispiel oder überlegen uns mal eine Situation. Fällt dir irgendwas ein, womit wir dieses Thema einmal durchspielen können?
Also vielleicht nochmal einen Schritt nach vorne. Für ein Unternehmen ist ja die Frage, warum muss ich mir überhaupt die Frage stellen, ob ich da jetzt ein rechtliches Problem habe oder nicht? Also wir werden von Firmen beauftragt, um die Systeme, die vielleicht aus dem Internet erreichbar sind, vielleicht auch die intern sind, zu prüfen. Vielleicht auch laufende Systeme, wo Kundendaten mitverarbeitet werden, um zu gucken, ob dort Sicherheitslücken sind, die geschlossen werden müssen, um sozusagen schneller zu sein als vielleicht ein Angreifer. Das heißt, da wäre ja dann die Frage, die man sich stellen muss, kommen wir als Pentester, als Angreifer, die von einer Firma beauftragt werden, kommen wir zum Beispiel in Kenntnis, weil wir auf eine Datenbank gelangen, wo vielleicht Kundendaten liegen, kommen wir in Kenntnis von personenbezogenen Daten. Wir als Firma oder als Pentester müssen wir uns fragen, haben wir die Einwilligung überhaupt dieser Firma? Und dann gibt es ja vielleicht auch noch die Motivation seitens der Firmen zu sagen, naja gut, wir haben eine Policy, wir wollen unser Außenbild vielleicht in den sozialen Medien sehr gezielt steuern. Wir wollen auch, dass wir vielleicht sichtbar sind, aber wir wollen nicht, dass zu viel über unsere IT-Infrastruktur beispielsweise bekannt wird. Ich könnte jetzt sagen, naja, ich habe vielleicht Leute, die in der IT arbeiten und die wollen irgendetwas wissen über Systeme und posten in Foren und sagen, ja, ich habe hier den Router Cisco 123, arbeite und man sieht dann den Namen, guckt man bei irgendeinem, ich sag mal, Xing oder sowas und gucken, dann sagt er, ja, okay, der Müllermeier, der oder die Frau Claudia XY, die arbeitet halt da, jetzt weiß ich, die setzen einen Cisco-Router oder die Firewall, FortiGate 123 und dann kann ich nachgucken, gucke in eine Schwachstellendatenbank, sehe, oh, okay, diese Version, die er gerade da diskutiert, die hat eine Schwachstelle, dann weiß ich als Angreifer, okay, das kann ich jetzt mal versuchen, die ist von außen erreichbar und greife an. Und das zu steuern und vielleicht auch zu prüfen, gibt es Einträge von meinen Mitarbeitenden in Foren oder in öffentlichen Netzwerken, das kann man natürlich auch nachgucken, ist auch eine Motivation für eine Firma. Und da ist natürlich dann tatsächlich die rechtliche Frage, darf ich eigentlich meinen Mitarbeitenden hinterher spionieren? Ja, darf ich vielleicht automatisiert Xing und Co. und Foren scannen, ob Daten meiner Mitarbeitenden oder über meine Firma darin liegen? Und dann gibt es ja vielleicht auch noch Punkte, wo man sagt, man hat vielleicht Cyberversicherungen zum Beispiel, die machen ja häufig sozusagen so einen Pre-Check. Das heißt, man guckt dann einfach, ja, vor Vertragsschluss, wie ist es denn um den Sicherheitsstatus meines zukünftigen Versicherten gestellt? Und dann wird sozusagen automatisiert geguckt und ich gucke einfach mal, was finde ich über die Firma Heuking im Internet, irgendwelche Server, und frage mal, gucke mal, wie ist denn da der Sicherheitsstatus? Sind die gehärtet zum Beispiel? Ja?
Also zu dem Thema Social Media, das ist ein schönes Beispiel, weil das ist tatsächlich was, da würde ich ja hingehen als Unternehmen, wenn ich wissen will, wie viel wird denn über meine Netzwerkinfrastruktur gepostet bei Social Media, oder am Ende es reicht ja schon, dass jemand hingeht und sagt, ich habe jetzt das 15. Zertifikat für irgendwelche Cisco-Komponenten bekommen oder bin Fachmann für Cisco-Komponenten. Die Wahrscheinlichkeit, dass dann in dem Unternehmen auch Cisco-Komponenten zum Einsatz kommen, die ist eben entsprechend hoch, wenn da häufig sowas gepostet wird. Und allein dieser Umstand ist natürlich schon was, das will ich als Unternehmen wissen. Offensichtlich sind das personenbezogene Daten, die da verarbeitet werden. Und offensichtlich brauche ich, gerade weil die DSGVO dann auch gilt, natürlich auch eine Rechtsgrundlage dafür. Und dann sind wir genau bei dem Punkt, den wir am Anfang hatten. Muss ich das, wie du gerade gesagt hast, über eine Rechtsgrundlage machen? Oder habe ich vielleicht auch die Option, so eine Verarbeitung auf was anderes zu stützen? Zum Beispiel eben auf ein berechtigtes Interesse. Und gerade so ein berechtigtes Interesse dabei, das ist eben so ein Punkt, das kann man so abstrakt gar nicht sagen, ob das jedes Mal in der Form einschlägig ist, wie die Maßnahme, die gerade durchgeführt werden soll. sondern das ist viel eher eine Frage, die muss ich an der einzelnen Maßnahme orientieren. Und dann muss ich mal überlegen, was will ich denn gerade machen? Zum Beispiel, wenn ich einfach nur versuche nachzuvollziehen, was machen denn meine Mitarbeiter in Social Media oder was posten die da? Dann ist das Ziel, das ich dabei verfolge, ja im Wesentlichen nur, wie viele letztlich systemrelevante Informationen für meine IT-Infrastruktur werden da preisgegeben. Und dann nur eine Auswertung oder vielleicht eine neue Policy, die ich als Unternehmen einfach erlassen will, zu wie gehe ich denn um mit Unternehmensinformationen in Social Media oder mit letztlich auch dem Thema Zertifizierung. Ja, das ist auch eine Frage, da muss man sich als Unternehmen Gedanken machen, wie will ich das denn publiziert haben in Social Media? Aber davor gelagert ist natürlich die Frage, wie komme ich überhaupt an die Information, um das rauszufinden? Es gibt zahlreiche Tools für Social Media Analysen. Also brauchen wir im Einzelnen, glaube ich, gar nicht drauf eingehen. Die werden die Leute, die sich diesen Podcast anhören, auch kennen. Das ist erstmal ein Punkt für sich. Und da ist gerade bei diesem Thema, um dahin zurückzukommen, berechtigtes Interesse, muss man sich natürlich auch wieder die Frage stellen, in dem Moment, wo ich letztlich andere Ziele damit verfolge, ja, oder wo ich vielleicht auch auf anderem Wege versuche, eine Auswertung zu machen. Beispiel, ich mache einen Portscan auf irgendeiner Website oder über eine Website und finde am Ende nur raus, dass diese Website vielleicht unsicher ist, auf irgendwelcher Grundlage. Und benutze dann, nehmen wir dein Versicherungsbeispiel gerne, benutzt das dann als vielleicht Vorfeldmaßnahme vor einem Vertragsschluss, um dann zu sagen, das Unternehmen ist nicht sicher, da möchte ich entweder gar keinen Vertrag mitschließen oder nur zu besonders schlechten Konditionen. Und all diese Informationen, die habe ich, weil ich eben mir die Internetseite angeguckt habe und entsprechende Informationen daraus gezogen habe. Da stellt sich diese Frage mit dem berechtigten Interesse letztlich sogar doppelt. Weil da ist natürlich das Thema, in dem Moment, wo ich so eine Internetseite, alles öffentlich zugängliche Informationen, die ich da auswerte, aber in dem Moment, wo ich die auswerte, ist natürlich die Frage, wenn ich da personenbezogene Daten verarbeite und letztlich nehmen wir mal an, das ist kein Unternehmen, mit dem ich den Vertrag schließe, sondern eine natürliche Person, die vielleicht irgendwo eine Internetseite betreibt. Und in dem Moment, wo ich über diese Person diese Auswertung mache und dann sage, ich habe aber ein berechtigtes Interesse als Unternehmen rauszufinden, wie sicher der ist und wenn ich mit dem Vertrag schließen will, dann nur, wenn der entsprechende Sicherheitsstandards erfüllt und ich nehme mal die Seite als Maßstab, um das zu beurteilen, dann stellt sich natürlich danach die Frage, sind denn die Informationen, die ich bekommen habe, überhaupt zuverlässig? Ja? Also kann ich aufgrund der Informationen, die ich bekommen habe, überhaupt sinnvoll dieses Ergebnis produzieren, das ich gerade als Grundlage für meine Entscheidung zum Vertragsschluss nehme? Und das ist natürlich auch, kannst du gerne nochmal im Detail gleich drauf eingehen, aber das ist natürlich auch ein interessanter Punkt bei der Frage, habe ich denn ein berechtigtes Interesse daran? Weil wenn die Informationen, die ich am Ende habe, gar nicht tauglich sind, zum Beispiel, weil es einfach woanders gehostet wird und gar nicht beim Unternehmen selber, wenn dann die Informationen, die ich am Ende habe, gar keinen Rückschluss zulassen, ich den aber trotzdem mache, habe ich da noch ein berechtigtes Interesse?
Okay, ja, das ist natürlich eine von hinten durch die Brust. Eine kleine Korrektur, der Portscan geht über quasi einen ganzen Computer. Ne? Und Computer muss man sich vorstellen, wenn die kommunizieren, die haben Ports wie Telefonleitungen und davon haben sie 64.000 irgendwas. Und auf jeder Leitung quasi kann ein Programm drauf lauschen und dann sozusagen wartet darauf, dass irgendjemand anfragt. Und so ein Portscan, der läuft dann über all diese Ports und die sind dann vielleicht zu, man kann die auch sperren. Aber wenn ich möchte, dass mein Computer kommuniziert, dann packe ich halt einen Webserver zum Beispiel auf einen Port und dieser Port ist dann offen und dann kannst du anfragen, also dein Notebook oder hier dein iPad. Das fragt dann an und mein Computer nimmt diese Anfrage und antwortet. Und der Portscan guckt, welche Ports sind offen und wo ist irgendwas, was antwortet. Und überall, wo ich natürlich kommunizieren kann, das kann ich potenziell angreifen. Und auf diese Frage, wenn ich natürlich hingehe und einfach mal im Internet einen Rechner nehme, weil es sind ja jede Menge, ich nehme irgendeine IP-Adresse, die kann ich einfach durchlaufen lassen und dann fange ich an, Portscan zu machen. Das Gleiche macht, gibt es einen fertigen Dienst, Shodan, und der zeigt mir dann an, auf diesem Rechner sind all diese Ports offen, darauf sind diese Dienste und die kann ich potenziell angreifen, theoretisch. Da muss man ja schon sich die Frage stellen, wenn ich jetzt nochmal auf dieses Bild zurückkomme mit dem Haus oder mit einem Auto. Also ich gehe durch die Straße und da ist ein Haus und ich gucke nicht nur von außen von der Straße auf dieses Haus, sondern ein Portscan ist eigentlich schon mal naja, ich rüttel mal an der Tür, ob die denn auf ist. Ja, da muss man sich ja fragen, ist das überhaupt schon legal? Darf ich einfach so einen Portscan machen? Oder weil ich Internet benutze, ist der Standardport aktuell 443 halt verschlüsselt. Das heißt, HTTPS, die Anfrage ist klar. Ich habe vielleicht noch E-Mail und andere Ports, die offen sind, aber alles andere mal einfach so anzuhusten, kann man schon mal fragen, inwieweit im realen Leben würde man sagen, sind Sie eigentlich bekloppt, an meiner Tür zu rütteln? Ja, wie sieht das aus im rechtlichen Sinne?
Auf der datenschutzrechtlichen Ebene ist das im Wesentlichen das, was wir vorhin einmal schon kurz hatten. Denn die Frage, die dabei ist, datenschutzrechtlich immer im ersten Moment, habe ich eine Rechtsgrundlage für die konkrete Verarbeitung, die ich machen will. Wenn ich bleiben wir ruhig bei deinem Autobeispiel, wenn ich bei einem Auto oder bei einem Haus vorbeilaufe und versuche an der Tür zu rütteln, um rauszufinden, ist die Tür denn auf, dann brauche ich datenschutzrechtlich dafür eine Rechtsgrundlage. Wenn das für mich als Unternehmen, eine Einwilligung werde ich im Zweifel nicht haben, um das zu machen, weil keiner lässt einfach mal so von irgendeinem anderen Unternehmen Portscan bei sich machen. Das heißt, die Frage, die ich eher habe, ist, habe ich vielleicht ein berechtigtes Interesse, das zu machen? Und das ist so eine Frage, die kann man eben allgemein kaum beantworten, weil die sich immer am einzelnen Fall orientiert. Wenn ich zum Beispiel das als Vorfeldmaßnahme für einen Vertragsschluss mache und ich eben wissen will, ist der Vertragspartner, mit dem ich potenziell zusammenarbeiten muss, ist der so sicher, wie er es verspricht? Und ich nehme dann die Informationen, die ich aus welcher Maßnahme auch immer, bleiben wir ruhig beim Portscan, bekomme, dann ist natürlich die Frage, die sich im zweiten Moment stellt, wie valide sind die Ergebnisse, die ich davon habe? Wenn die valide sind, dann kann man durchaus annehmen, dass da ein berechtigtes Interesse ist. Das ist Problem dabei ist nur, wie will ich das beurteilen in dem Moment, wo ich nur diese Maßnahme mache? Also es ist einfach schwierig zu sagen, dass die Ergebnisse, die ich gerade bekomme, weil ich die Infrastruktur dahinter ja gar nicht kenne. Ich pinge ja nur einen Port an, gucke, welcher ist auf, welcher nicht. Das ist ja alles, was ich im ersten Moment mache. Ich weiß gar nicht, wie verlässlich die Informationen sind, die ich daraus bekomme für das Unternehmen. Und in dem Moment ist es auch schwierig zu sagen, ob man da ein berechtigtes Interesse hat oder nicht. Das ist letztlich eine Einzelfallfrage. Die strafrechtliche Frage, du spielst auf diesen berühmten Hacker-Paragraphen, das ist Paragraph 202a StGB an, die ist ein wenig anders zu beantworten. Denn am Ende muss man da sagen, es gibt drei verschiedene oder vier verschiedene Anhaltspunkte oder Tatbestandsmerkmale, sagt man juristisch. Wenn man sich den 202a anguckt, dann steht da erstmal, wer unbefugt sich oder einem anderen Zugang zu Daten, die nicht für ihn bestimmt oder die gegen unberechtigten Zugang besonders gesichert sind, unter Überwindung der Zugangssicherung verschafft. Das ist erstmal der Tatbestand, den man da erfüllen muss. Und da muss man eben sehen, erstmal interessanterweise steht da Zugang und nicht Zugriff. Lassen wir aber erstmal einfach so im Raum stehen. Das ist einfach kein IT-affiner Gesetzgeber gewesen, vermutlich in dem Moment. Aber können wir auch erstmal im Raum stehen lassen. Aber der entscheidendere Punkt dabei ist, bei der Frage, wenn ich einen Portscan mache, habe ich ein System oder Daten, die gegen unberechtigten Zugang besonders gesichert sind, und bekomme ich Zugriff auf diese Daten, indem ich diese Zugangssicherung überwinde. Und da muss man bei einem Portscan in der Regel sagen, so eine besondere Zugangssicherung habe ich da eigentlich nicht.
Also der Rechner ist ja im Netz und entweder antwortet der Port oder nicht.
Genau.
Aber also in dem zweiten Schritt, und wenn sich dann jemand meldet und da sagt, hier, ich will Username und Passwort haben, dann wäre es natürlich ein Zugangsschutz. Und wenn ich dann anfange, wieder Username und Passwort fragt habe und ich gebe dann beispielsweise Müller-Meyer ein und ich versuche das durchzuiterieren und nehme den nächsten Namen und den nächsten, dann wäre es natürlich, ich mache aktive Prüfung darauf. Also das ist dann vielleicht, um in dem Bild dieses Hauses zu bleiben, ich stecke einen Dietrich ins Schloss und drehe, also ich rüttel erstmal, nur Tür ist nicht offen und dann fange ich an, den Dietrich hier reinzustecken. Ne? Und da bin ich dann auf einer ganz anderen Ebene wieder.
Genau.
Also da käme ich dann, wenn ich anfange, das aktiv zu überwinden, wäre ich nach dem Hacker-Paragraph strafrechtlich.
Dann kann das Richtung Strafbarkeit gehen, ja. Also am Ende hängt das auch da wieder davon ab, was ich dann mit den Informationen mache. Also wenn ich die, um in deinem Hausbeispiel zu bleiben, wenn ich die Tür ist gerade noch zu, benutze, um dann vielleicht mit dem Dietrich mal ins Schlüsselloch zu gehen und zu versuchen, irgendwie die Tür aufzumachen, dann ist natürlich irgendwann die Frage, gut, offensichtlich, das Schloss bei der Tür ist eine Zugangssicherung und der Dietrich, den ich benutze, ist das Mittel, das ich benutze, um die Zugangssicherung zu überwinden. Das heißt, irgendwann, in dem Moment, wo ich oder in dem Zeitraum, wo ich anfange, das zu machen, irgendwann ist man dann jedenfalls mal bei einer versuchten Strafbarkeit, beziehungsweise beim versuchten Ausspähen von Daten, so heißt der Hackerparagraf tatsächlich im StGB. Und wenn ich das dann irgendwann geschafft habe und ich tatsächlich dann so lange Brute-Force-Angriff zum Beispiel auf ein Unternehmen oder auf letztlich eine Login-Maske gemacht habe, bis ich tatsächlich drin bin, dann bin ich irgendwann auch ziemlich sicher in der Strafbarkeit drin. Aber zurück zum eigentlichen Punkt, der Moment, in dem ich erstmal nur hingehe und einen Port-Scan mache und einfach nur gucke, welcher Port antwortet mir denn. In dem Moment fällt man zumindest noch nicht in die Strafbarkeit von diesem 202a StGB. Das ist so die rechtliche Anforderung. Es gab vor ein paar Jahren, 2020, gab es vom BGH, also vom Bundesgerichtshof, noch eine schöne Entscheidung zu dieser Fragestellung, beziehungsweise zum Thema, was sind denn die Anforderungen an so eine Zugangssicherung? So, und bei dieser Frage habe ich Zugangssicherung auf der Seite oder wie gut ist eine Zugangssicherung insgesamt? Da ist zum Beispiel das Thema, wenn ich aktiv verschweige, dass ich eine bestimmte Internetseite habe oder eine bestimmte URL, dass es die gibt, weil ich zum Beispiel meine Website website.de habe und auf dieser Website habe ich ganz viele verschiedene Unterseiten, auf die ich gehen kann. Ich habe aber gerade keine Website/Login-Seite. Dann ist natürlich die Frage, ist das schon eine Zugangssicherung, die ich eingeführt habe, um dann eben zu sagen, jemand, der dann aber hingeht und Website/Login eingibt und dann auf irgendeine Login-Maske kommt, die ich dann vielleicht auch einfach schlecht gebaut habe, ist das aber trotzdem schon eine Zugangssicherung gewesen?
Ja, ganz sicher nicht. Security by Obscurity ist keine Security. Und wir hatten die schöne Folge über den Stand der Technik. Die Frage ist, heute muss eigentlich jeder, der eine Webseite entwickelt, wissen, okay, ich brauche mindestens einen Usernamen und ein Passwort. Und auch das Passwort sollte heute mindestens eine gewisse Länge und eine gewisse Entropie haben, damit es nicht einfach so schnell erraten werden kann. Und den Usernamen brauche ich letztlich, um vielleicht auch noch Sperren einzubauen, damit ich überhaupt bemerke, okay, es versucht sich auf diesen Usernamen immer wieder jemand anzumelden. Das wäre Minimalstand der Technik. Mhm. Ja, besser wären zwei Faktor und auch andere. Ja. Aber das wäre der Minimal. Und einfach etwas zu verheimlichen oder zu verschleiern oder zu glauben, dass ich habe ein Beispiel gehabt, meine Tochter hat einen Zugang zu einem, in der Schule zu einem Lesesystem und die ganze Klasse hatte das. Und da war, weil man gesagt hat, naja, man kann den Nutzern, den Kindern nicht zumuten, sich ein Username-Passwort zu merken, hat man eine Zugangskennung benutzt. Und das war ein langer Text sozusagen. Der erste Teil des Textes bestand aus einer Klassen-ID, also meinetwegen 4000, also waren nur Zahlen und Buchstaben, ne, vorne Buchstaben, genau, die Klassenkennung waren Buchstaben und hinten war eine vierstellige Zahlenkombination. Das heißt also, ich habe 9999 und da man da ja nicht erkennen kann, wie viele Anfragen kommen, kann man einfach diese, wenn man die Klassenkennung mal erraten hat, kann man das durchraten und ich habe es irgendwann ausgerechnet, ich glaube unter 2,5 Minuten bei 10 Anfragen in der Sekunde hat man die ganze Klasse und irgendwie in 2 Monaten ganz Deutschland und das ist natürlich kein wirklicher Schutz, ja, und ich habe das ist ein, letztlich, wenn man darüber nachdenkt, das ist ein System, wo Leseeigenschaften abgefragt werden und wenn man Datenschutz und dann kann man wieder die Frage stellen, geht es um relevante Daten? Ja, für die Schülerinnen und Schüler auf jeden Fall, denn für die ist das vielleicht benotungsrelevant. Des Weiteren kann ich gucken, wie sind Leseleistungen über ganz Deutschland verteilt. Ich kann gucken, welche Stadtteile sind stärker, welche sind schwächer, wo sind vielleicht Schulen nicht ganz so weit wie andere. Und ich weiß nicht, ob das was in Händen anderer Institutionen, außer vielleicht den Kultusministerien zu tun hat. Und da muss man sich auch fragen, inwieweit das überhaupt diese Informationen datenschutztechnisch in den Händen oder wie das von vielleicht von Verlagen oder die das bereitstellen in der Auswertung was zu tun hat.
Also das ist auch wieder so ein Punkt, wo man wieder schön unterscheiden kann zwischen dieser datenschutzrechtlichen und der strafrechtlichen Komponente. Denn datenschutzrechtlich ist das exakt das Thema, was du gerade gesagt hast. Artikel 32 DSGVO und Maßnahmen zur Sicherung der Daten, die sich jedenfalls am Stand der Technik orientieren müssen. Und wenn ich hingehe und letztlich nur einen Identifier nutze, der letztlich nur aus einer Zahlenkombination besteht, den ich einfach nur durch immer wieder eingeben von anderen Zahlenkombinationen letztlich einfach erraten kann oder am Ende enumerieren und brutforcen kann, genau, dann ist das datenschutzrechtlich offensichtlich keine ausreichende Absicherung der Daten. Also datenschutzrechtlich brauchen wir da gar nicht drüber sprechen, das ist so einfach nicht ausreichend. Strafrechtlich ist die schöne Frage dabei, ist das denn eine Straftat, wenn ich das einfach mache? Das heißt, wenn ich hingehe und einfach eine sechsstellige Kombination, die da einfach gewählt wird, wenn ich die immer wieder durchversuche und so lange weitermache, bis ich sie irgendwann rausgefunden habe und ich das so lange enumeriere, bis ich irgendwann irgendeinen Zugriff zu dem Konto von irgendeinem Schulkind habe. Und da ist letztlich wieder rechtlich die Frage, was ist denn die, oder habe ich ausreichende Schutzmaßnahmen ergriffen, die ich dann überwinde als Angreifer, um draufzukommen auf die Daten? Und da ist der BGH 2020 hingegangen und hat bei dieser Frage, was ist denn eine Schutzmaßnahme in diesem Sinn, was muss ich denn da machen, hat im Wesentlichen gesagt, dass man die Anforderungen da gar nicht so hoch stellen soll, sondern dass man grundsätzlich erstmal alles, was ich irgendwie als Zugangssicherung mache, völlig egal, ob das dazu führt, dass das jetzt, also ich als Angreifer jetzt schneller oder langsamer werde in meinem Angriff, aber jedenfalls grundsätzlich soll das erstmal ein weiter Begriff sein. Und dann hat der BGH ausgeführt, das zitiere ich gerne die Passage, der Gesetzgeber wollte aus dem Tatbestand neben Bagatelltaten lediglich solche Fälle ausschließen, in denen die Durchbrechung des Schutzes für jemanden ohne weiteres möglich ist, nicht aber solche, in denen die Zugangssicherung aufgrund spezieller Kenntnisse oder Möglichkeiten im Einzelfall leicht überwunden wird. Und wenn wir das übertragen auf deinen Fall gerade, dann müssen wir ja hier sagen, ich brauche da gar keine speziellen Kenntnisse für. Ich brauche effektiv eine Tastatur und vielleicht ein bisschen Zeit.
Also effektiv hat vermutlich ein Klassenkameradin meiner Tochter die Sachen gekackt. Also das heißt, ist vielleicht mit Bruder oder Schwester, also unter 12 Jahre wahrscheinlich. Ja. Also die Hürde kann nicht hoch gewesen sein.
Genau. So, und das führt dann zum interessanten Ergebnis, dass das nicht mal mehr eine Straftat wäre, weil das System einfach so schlecht abgesichert worden ist, oder so letztes Jahr, eigentlich ist es faktisch gar nicht abgesichert worden, dass ich noch nicht mal mehr eine Straftat begehen würde, wenn ich in dieses System eindringe.
Für die Angreifer.
Genau, ich als Angreifer würde dadurch keine Straftat begehen, einfach weil die Sicherheitsmaßnahmen da nicht ausreichend hoch sind.
Also da war es sehr interessant, denn letztlich waren die Schäden schon gar nicht mal so, denn es wurde die Lehrerin beleidigt, also wir kommen jetzt über Beamtenbeleidigung und so weiter, ob das jetzt einen wirklichen Schadensfall hat. Aber wer weiß, vielleicht hat sie deswegen einen Burnout und ist ganz fertig. Ja. Nein, aber ganz so lustig ist nicht. Da ist natürlich dann die Frage, wer ist denn für diese schwache Sicherung verantwortlich? Ist das jetzt dann in dem Fall der Anbieter dieser Webseite oder sind es dann die Schulen? Weil nämlich der Anbieter der Webseite sagt, ja, wir sind ja für euch nur Dienstleister. Ja. Und das heißt, ihr seid AVV. Die sind aber technisch vielleicht gar nicht in der Lage, das abzuschätzen.
Ja, also das ist natürlich nochmal eine Frage für sich. Da müsste man sich angucken, auf welcher Grundlage da tatsächlich diese Plattform so gebaut wurde, wie sie gebaut wurde. Also ob das was war.
Also ist was fürs Nächste, für unseren nächsten Podcast.
Genau. Ich denke, das diskutieren wir dann nochmal zu einem anderen Zeitpunkt.
Wo kommen wir denn zum Fazit?
Zum Fazit. Also, ich denke, wir haben im Rahmen von Open Source verschiedenste Themenbereiche, die man sich da fragen kann. Wir haben datenschutzrechtlich relevante Aspekte, wir haben technisch hochinteressante Fragen dabei, strafrechtlich potenziell auch interessante Fragestellungen. Ich als Unternehmen, ich als Pentester sollte aber, damit ich all diese Probleme, über die wir gesprochen haben, damit ich die möglichst alle nicht habe, sollte ich auf vertraglicher Grundlage hingehen und mir jedenfalls mal von dem Unternehmen, ich habe Pentester zum Beispiel, oder auch als Unternehmen letztlich von den Personen, über die ich da potenziell Informationen sammle, sollte mir eine Einwilligung einholen, damit ich diese ganzen letztlich etwas schwammigen Argumentationen und Fragestellungen, habe ich jetzt noch ein berechtigtes Interesse, das zu machen oder nicht? Es ist einfacher, wenn ich das über eine Einwilligung mache. Gerade wenn ich beauftragt werde als Pentester sowieso, dann nehme ich einfach eine Einwilligung dazu, erkläre ganz oder verlange die vielmehr dazu von dem Unternehmen, das mich beauftragt, habe eine ganz klare Struktur in meinem Auftrag drin und dann habe ich diese Probleme, über die wir gesprochen haben, habe ich in der Form einfach nicht mehr.
Gut, ich würde vielleicht noch ergänzen als Unternehmen, wenn ich jetzt berate, es macht als Unternehmen durchaus Sinn, sich prozessual auch darüber Gedanken zu machen, wie möchte ich im Internet erscheinen, was möchte ich, dass meine Mitarbeitenden nach außen geben und eben dann das, was du sagtest jetzt, es gibt ja nicht so viele Pentester, wir haben diese Verträge, aber wenn ich als Unternehmen auch selber nach außen hin scanne, was über mich zu finden ist, oder aber ich vielleicht sozusagen in Form einer Vertragsanbahnung mit potenziellen Kunden scannen möchte, was über die von außen erkennbar ist, nicht einfach los scannen und iterieren und bruteforcen und go und sagen, oh, da finde ich aber was, ja, sondern vorher ein bisschen gucken, wie die rechtliche Komponente ist und auch überlegen, ob das sinnhaft ist, das strukturell so anzugehen, dass man das sehr klar regelt, wie im Unternehmen, welche Kommunikation rausgeht, wie man mit seinen Mitarbeitenden da zum Beispiel spricht, was ist zu tun oder was ist nicht zu tun, wie geht ihr in Foren um, was macht ihr in Facebook, X und Co.
Ich denke, das ist ein schönes Schlusswort. Dann danke dir, Daniel, für die Folge heute. Hat viel Spaß gemacht und bis zum nächsten Mal.
Stand der Technik.